Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, ich grüße euch recht herzlich zu unserer Bibelstunde am Telefon. Am Anfang wieder einige allgemeine Hinweise. Das erste, wir können an den Bibelstunden am Telefon durchaus singen. Deswegen empfehle ich Ihnen, ein Liederbuch zuzunehmen, entweder das Gemeinschaftsliederbuch oder den geistlichen Liederschatz. Die Lieder, die wir singen, finden wir in beiden Büchern. Ich empfehle auch, eine Bibel dazu zu nehmen, gerade wenn wir uns eben nicht austauschen können, wie das am Telefon meistens der Fall ist, ist es hilfreich, bei der Bibelstunde eine Bibel dabei zu haben. Wir wollen jetzt diese Bibelstunde beginnen. Im Namen unseres dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns zu Beginn miteinander beten. Herr Jesus, hab Dank, dass du bei uns bist, auch wenn wir dein Wort jetzt nur übers Telefon hören. Du siehst unser Innerstes, du weißt, was jeder einzelne von uns braucht. Bitte sprich so zu unseren Herzen, dass es uns dort, wo es nötig ist, korrigiert, dass es uns tröstet und dass es uns stärkt. Du weißt, in was für Problemen oder mit was für Freuden der Einzelne beladen oder auch beschenkt ist. Bitte, sprich in die Lage und gib, dass es uns geistlich, innerlich hilft. Amen. Wir wollen als erstes das Lied singen, Gott wird dich tragen, im Gemeinschaftsliederbuch 505, im geistlichen Liederschatz 734. Geschwister, es ist eine wunderbare Botschaft, die hinter diesem Lied steckt. Gott wird dich tragen. Dieses Wissen hat Gläubigen in den schwersten Zeiten Kraft gegeben, durchzuhalten. Paulus hat eine schwere Zeit noch vor sich. Paulus wird auch nach dem, was wir heute hören, weiter im Gefängnis sitzen. Paulus hat in Jerusalem so viel Hass erlebt gehabt, wie wir in den letzten Bibelstunden sahen. Aber er wusste immer eins: der Herr wird mich tragen. Ich lese wieder am Anfang den gesamten Text, um den es geht, aus der Apostelgeschichte, Kapitel 23, von Vers 23 bis 24, Vers 23. Es ist gut, das in einer anderen Übersetzung einmal zu hören. Dann versteht man die Luther-Übersetzung, nach der wir uns die Auslegung dann genauer ansehen, noch besser. Aber wir haben schon mal den Inhalt gut in Erinnerung. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Apostelgeschichte 23, setze ich ein. Der Kommandant der Garnison von Jerusalem hat erfahren, dass ein Mordanschlag auf Paulus geplant ist. Und dann heißt es weiter. Gleich darauf ließ der Kommandant zwei von seinen Offizieren kommen. 200 Soldaten sollen sich zum Abmarsch nach Caesarea bereit machen, befahl er. Außerdem 70 Berittene und 200 leicht Bewaffnete. Heute Abend um 9 Uhr sollt ihr aufbrechen. Haltet euch auch Reittiere für Paulus bereit. Und dann bringt ihn zu Gouverneur Felix, sorgt dafür, dass er sicher ankommt. Daraufhin schrieb der Kommandant einen Brief mit folgendem Inhalt. Claudius Lysias entbietet dem hochverehrten Gouverneur Felix seinen Gruß. Den Mann, den ich dir schicke, hatten die Juden in ihre Gewalt gebracht. Und es fehlte nicht viel, dann hätten sie ihn getötet. Als ich erfuhr, dass er das römische Bürgerrecht besitzt, schritt ich mit meinen Soldaten ein und brachte ihn vor ihnen in Sicherheit. Weil ich herausfinden wollte, was sie ihm vorwarfen, ließ ich ihn vor ihren Gerichtshof stellen. Dabei zeigte sich, dass sich ihre Vorwürfe gegen ihn nur auf strittige Fragen des jüdischen Gesetzes beziehen. Es liegt keine Anklage gegen ihn vor, die ein Todesurteil oder auch nur eine Gefängnisstrafe rechtfertigen würde. Doch dann erhielt ich die vertrauliche Information, dass ein Anschlag auf sein Leben geplant ist. Deshalb schicke ich ihn jetzt so rasch wie möglich zu dir und die Kläger werde ich anweisen, ihre Anschuldigungen bei dir vorzubringen. Die Soldaten machten sich den Instruktionen entsprechend auf den Weg und brachten Paulus noch in derselben Nacht bis nach Antipatris. Und am nächsten Morgen kehrten die Fußtruppen gen Jerusalem in die Kaserne zurück, während die Soldaten der Reiterabteilung mit Paulus weiterzogen. In Caesarea angekommen, übergaben sie dem Gouverneur das Schreiben ihres Kommandanten und führten ihm Paulus vor. Nachdem der Gouverneur den Brief gelesen hatte, wollte er von Paulus wissen, aus welcher Provinz er stamme. Als er erfuhr, dass Paulus aus Zilizien kam und die Sache damit seiner Zuständigkeit fiel, erklärte er, ich werde dich anhören und deinen Fall untersuchen, sobald auch deine Ankläger hier eingetroffen sind. Und er ordnete an, Paulus bis dahin in seinem Amtssitz, dem ehemaligen Palast des Herodes, in Gewahrsam zu halten. 5 Tage später kam der hohe Priester Hananias zusammen mit einigen Ratsältesten und einem Anwalt namens Tertullus nach Caesarea, um beim Gouverneur Anklage gegen Paulus zu erheben. Nachdem man Paulus aus dem Gefängnis geholt hatte, begann Tertullus seine Anklagerede. Hochverehrter Felix, Dir kommt das Verdienst zu, dass wir nun schon so lange in Ruhe und Frieden leben, und deine umsichtige Amtsführung verdanken wir zahlreiche Reformen zum Wohl unseres Volkes. Immer und überall sprechen wir davon mit Anerkennung und tiefer Dankbarkeit. Doch um deine kostbare Zeit nicht unnötig in Anspruch zu nehmen, will ich möglichst rasch zur Sache kommen und bitte dich, uns für einen kurzen Augenblick deine wohlwollende Aufmerksamkeit zu schenken. Der Grund für unser Erscheinen ist folgendes. Wir haben festgestellt, dass dieser Mann hier gefährlich ist wie die Pest. Er ist der führende Kopf der Nazarener-Sekte und überall in der Welt stürzt er die Juden in Verwirrung, so dass es zu Unruhen und Auseinandersetzungen kommt. Und damit nicht genug. Er hat sogar versucht, den Tempel zu entweihen. Um das zu verhindern, haben wir ihn ohne Zögern festgenommen. Wenn du ihn verhörst, kannst du dir anhand seiner Aussagen selbst ein Urteil bilden und wirst feststellen, dass die Anschuldigungen, die wir gegen ihn vorbringen, in jedem Punkt zutreffen. Die mitgereisten Juden unterstützten Tertullus mit allem Nachdruck und erklärten, seine Ausführungen würden der Tatsachen entsprechen. Nun forderte der Gouverneur Paulus durch ein Zeichen auf, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Seit vielen Jahren, begann Paulus, bist du für die Rechtsprechung in unserem Volk zuständig. Das zu wissen, gibt mir Mut und lässt mich meine Sache voll Zuversicht verteidigen. Ich war nach Jerusalem gereist, um dort im Tempel zu beten und verbrachte nicht mehr als 12 Tage in der Stadt, wie du selbst leicht nachprüfen kannst. Niemand hat mich in dieser Zeit dabei angetroffen, dass ich eine Diskussion mit jemandem geführt oder gar das Volk aufgehetzt hätte, weder im Tempel, noch in einer Synagoge, noch sonst irgendwo in der Stadt. Für keine der Beschuldigungen, die hier gegen mich vorgebracht werden, können meine Ankläger dir auch nur den geringsten Beweis liefern. Zu jener neuen Glaubensrichtung allerdings, die sie sektiererisch bezeichnen, bekenne ich mich frei und offen. Denn ich kann dir versichern, dass ich gerade auf diese Weise dem Gott diene, dem schon meine Vorfahren dienten, und dass ich nach wie vor an alles glaube, was im Gesetz des Moses und in den Schriften der Propheten steht. Weil ich auf Gott vertraue, habe ich auch die feste Hoffnung, eine Hoffnung, die ich mit meinen Anklägern teile, dass alle Menschen vom Tod auferstehen werden, sowohl die, die sich nach Gottes Willen richten, als auch die, die sich gegen Gott auflehnen. Aus diesem Grunde bemühe ich mich auch darum, mich in jeder Situation so zu verhalten, dass ich vor Gott und vor den Menschen ein reines Gewissen habe. Nachdem ich nun mehrere Jahre im Ausland verbracht hatte, bin ich nach Jerusalem zurückgekommen, um meinem Volk eine Geldspende zu überbringen und Gott Opfer darzubringen. Als ich mich wegen der Opfer im Tempel aufhielt, sahen mich dort einige Leute, die mir feindlich gesonnen sind. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass ich mich der vorgeschriebenen Reinigung bereits unterzogen hatte und dass ich von keiner Menschenmenge umringt und von keinem Tumult verwickelt war. Es handelt sich bei jenen Leuten um einige Juden aus der Provinz Asien, und eigentlich hätten sie heute vor dir erscheinen und ihre Anklage vorbringen müssen, falls sie mir etwas vorzuwerfen hätten. Weil sie nun aber nicht unter uns sind, sollen doch diese Männer hier einmal klar und deutlich sagen, was für ein Vergehen sie mir nachweisen können. Als ich vor dem Hohen Rat verhört wurde, es konnte höchstens jener eine Satz sein, den ich damals in die Versammlung hineinrief. Ich stehe heute vor Gericht und werde von euch angeklagt, weil ich an die Auferstehung der Toten glaube. Felix, der über die neue Glaubensrichtung ziemlich genau Bescheid wusste, beschloss daraufhin, die Verhandlung zu vertagen. Wenn Kommandant Lysias
hierher kommt, teilte er den Anwesenden mit, werde ich den Fall noch einmal genau untersuchen und dann eine Entscheidung treffen. Den zuständigen Offizier wies er an, Paulus zwar weiterhin im Gewahrsam zu halten, ihn jedoch Hafterleichterung zu gewähren und keinen seiner Freunde daran zu hindern, sich um sein Wohlergehen zu kümmern. Soweit dieses Wort. Ich hatte mir überlegt, unter welcher Zusammenfassung man das alles nehmen könnte. Und dann kam mir ein Satz ein: in den Händen von Menschen und doch in Gottes Hand. Das erlebte Paulus. Er war in den Händen von Menschen. Zuerst in den Händen der Soldaten, die ihn von Jerusalem nach Caesarea brachten, und in den Händen des Kommandanten, der einen Bericht über die ganzen Vorgänge in Jerusalem zu verfassen hatte. Dann kam er in die Hände des Felix, eines korrupten Aufsteigers, der große politische Macht hatte. Dann geriet er in die Hände der Ankläger, die ihre Unterstellungen gegen ihn vorbrachten. Das war sicherlich besonders bitter, dass eigene Volksgenossen waren. Aber trotz allem wusste er sich geborgen in den Händen des auferstandenen Heilands. Lasst uns durch das Wort einmal durchgehen und dann sehen, was es uns persönlich vielleicht zu sagen haben könnte. Zuerst einmal Paulus in den Händen des Jerusalemer Kommandanten und seiner Soldaten. Ich benutze jetzt die Lutherbibel, die ihr ja wahrscheinlich vor euch habt. Kapitel 23, Vers 23. Der Kommandant gibt die Anweisung: rüstet 200 Kriegsknechte, dass sie gen Caesarea ziehen, und 70 Reiter und 200 Schützen auf die dritte Stunde der Nacht, und die Tiere richtet zu, dass sie Paulus darauf setzen. Was war gewesen? Paulus musste in Sicherheit gebracht werden. Paulus erfuhr ja selbst, dass sich 40 Leute verschworen hatten, ihn umzubringen. Und gegen 40 Leute hätte der Apostel Paulus sich nicht erwehren können. Nun könnte der eine oder andere sagen: ja, wenn ich in so einer großen Not bin, dann muss ich doch zuallererst einmal beten. Und ich gehe davon aus, Paulus hat gebetet. Und Paulus wusste, Gott ist stark genug, ihn zu schützen. Und ich weiß nicht, wenn du in große Gefahren kommst, sicherlich solltest du zuallererst einmal beten. Unser Herr kann viel mehr als Menschen. Wir sind in seiner Hand. Herrscher und Menschen mögen stark sein, unser Herr ist stärker. Als Jesus verhaftet wurde, wollte Petrus ihn mit dem Schwert in der Hand verteidigen. Und dann sagt Jesus zu Petrus: oder meinst du, dass ich nicht könnte meinem Vater bitten, dass er mir zuschickte mehr als 12 Legionen Engel? Matthäus 26, Vers 53. Eine Legion war bei den Römern 3.000 bis 6.000 Soldaten. Und Jesus sagte: es wäre für Gott kein Problem, mir 70.000, 80.000 Engel zur Seite zu schicken, die mich verteidigen. Aber es liegt in Gottes Hand. Alles liegt in Gottes Hand. Beten in der Not, ja. Und Gott hat Wege, wo Menschen überhaupt keine Wege mehr können. Aber wir sind in einer Welt, sagt da mal jemand, einer Welt der Tische und Stühle, in die hat uns Gott reingestellt. Und hier gibt es auch Ordnungen, auf die wir uns ein Stückchen verlassen können und verlassen sollten. Für Paulus wird hier angeordnet von den römischen Soldaten und wie von ihren Kommandanten aus Jerusalem: der Mann muss unter militärischen Schutz gestellt werden. Sei dir nicht zu schade, wenn du in ein Problem reinkommst und dir weltlicher Schutz geboten wird. Dann nimm diesen Schutz an. Er ist ja auch durch Gott gelenkt, dass er für dich da ist. Paulus nahm das an. Vielleicht hast du als junger Mensch in der Schule Probleme. Sei dir nicht zu fein, dich auch vom Lehrer schützen zu lassen oder von Freunden schützen zu lassen. auch wenn sie nicht gläubig sind. Gott kann sie benutzen als eine Hilfe. Gott kann alles regeln durch ein Wunder. Meist regelt er durch Menschen. Parallel zu der Aufstellung, die der Gouverneur von Jerusalem hier gibt, diese Soldaten, die Paulus in Sicherheit bringen sollten, schreibt er einen Bericht. Man sieht ein bisschen, dass dieser Kommandant diesen Bericht auch zu seiner eigenen Ehre schreibt. Er teilt nämlich nicht alles mit. Er teilt nicht mit, dass er den Paulus gefesselt hat, obwohl er das hätte gar nicht tun dürfen, dass er ihn auspeitschen lassen wollte, bevor er erfuhr, dass Paulus ein Römer ist. Er fasst das sehr eng zusammen. Der Gouverneur lügt nicht, aber er stellt sich sehr in den Mittelpunkt. Wenn man nur dieses Protokoll hat, könnte man denken, er hatte nichts anderes im Sinn, als einen römischen Bürger vor aufgebrachten Juden in Sicherheit zu bringen. Das war ein gefärbtes Bild. Wir werden es in der Welt immer wieder mal erleben, dass wir gefärbte Tatsachen hören. Wir müssen nicht immer die diese Tatsachen färben, bloßstellen. Aber wir sollten immer wieder wissen, wir sind unter einer Menschheit, die gerne auch lügt. Das Protokoll wird uns hier veröffentlicht, was der Felix geschrieben hat. Wir wissen dadurch einiges. Wir wissen den Namen des Kommandanten, der es geschrieben hat. Claudius Lysias. Das ist der Name dieses Kommandanten aus Jerusalem. Stellt sein Name nicht in der Bibel, würde man ihn nicht kennen. Wir wissen, wie der Landpfleger, das war einer der Nachfolger von Pontius Pilatus zu dieser Zeit hieß. Er hieß Felix. Und wir wissen etwas über den Ort, in dem Felix residierte, nämlich in Caesarea am Mittelmeer. Gelegentlich kam er auch nach Jerusalem, aber normalerweise hielt er sich dort in dieser Stadt auf. Was schrieb der Kommandant der Garnison, Claudius Lysias? Als erstes grüßt er den Römer. Er ist ja auch ein Römer. Es war der übliche römische Gruß, Freude. Die Römer waren wie alle Weltmenschen daran interessiert, Glück zu erleben, Freude zu haben. Und das drückten sie schon in ein Stück in ihren Worten aus, die sie reinbrachten. Felix war dabei besonders ein Mensch, der auf Glück in seinem Leben aus war und der viele Dinge unternahm, dass er Glück hatte in seinem Leben. Nun schildert der Kommandant das, was er erlebt hat. Er schildert, dass die Juden den Mann töten wollten, Vers 27. Diesen Mann hatten die Juden ergriffen und wollten ihn töten. Da kam ich mit dem Kriegsvolk dazu und riss ihn von ihnen und erfuhr, dass er ein Römer ist. Die Juden durften keine Menschen töten. Sie haben das zwar gelegentlich gemacht, aber selbst bei Jesu Verurteilung geben sie selbst zu, dass sie keinen hinrichten dürfen. Als der Römer merkte, dass es gefährlich wird, ist er eingeschritten. Und der Kommandant macht damit deutlich, ich bin meinem Aufgaben durchaus gewachsen. Er hat dann, das macht er auch deutlich, alle Untersuchungsmöglichkeiten eingesetzt. Er schildert, dass er Paulus vor dem Hohen Rat gestellt hat, Vers 28 bis 30. Und dass er dann dort aus den Verhören feststellen musste, der Paulus wird nur wegen Dingen aus dem jüdischen Gesetz angeklagt. Und daraufhin sagt dieser Kommandant, dafür können wir ihn weder ins Gefängnis sperren, noch gar töten lassen. Aber er hat ihn eben nach Jerusalem geschickt, weil er mitbekommen hat, dass einige sich verschworen haben, den Paulus zu töten. Das ist der Inhalt in etwa von diesem Brief. Wisst ihr, man kann alles so darstellen, dass es angenehm klingt. Das macht man, indem man einige Dinge weglässt und andere etwas überhöht.
Das haben die Menschen zu allen Zeiten drauf gehabt. Und sowas erlebst du vielleicht auch manchmal. Und da muss jetzt jemand, der ein gutes Gewissen vor Gott haben will, damit fertig werden. Gottes Wort schildert jetzt Vers 31 und 32, dass sie dann aufgebrochen sind. Es schildert, dass sie in 60 Kilometer Entfernung etwa von Jerusalem in Antipatris anhielten. Dort haben sie wahrscheinlich genächtigt mit Paulus und den Soldaten. Und danach gingen die Fußtruppen zurück nach Jerusalem. Das alles war sehr heimlich geschehen, damit die, die Paulus umbringen wollten, das ja nicht mitbekamen. Aber jetzt in Antipatris, in diesem Ort, sagte man, jetzt können die Fußtruppen durchaus zurückgehen. Wir sind ja 60 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und dann wurde Paulus nur noch von den berittenen Soldaten begleitet. Und jetzt geht es, begleitet von den berittenen Soldaten, für Paulus nach Caesarea. Vers 33, da sie gen Caesarea kamen, überantworteten sie den Brief dem Landpfleger und stellten Paulus vor. Da der Landpfleger den Brief las, fragte er, aus welchem Lande Paulus wäre. Und er erfuhr das aus Cilizien, und da wusste sofort der Felix, für den bin ich auch wirklich zuständig. Der Paulus war in den Händen des Jerusalemer Kommandanten. Nun ist er in den Händen des Gouverneurs, dieses Nachfolgers des Pontius Pilatus. Es gibt einen römischen Geschichtsschreiber, der die Geschichte aus dieser Zeit sehr genau dokumentiert hat. Er schildert ein Stückchen, was das für ein Mensch war, der Felix. Der römische Statthalter Felix hat nach seinen Aussagen sich hochgearbeitet. Einst war er ein Sklave, hat aber wahrscheinlich in seiner Jugend bedeutende Freunde, die später im Reich zu was brachten. Und er ist vom Sklaven zu einer der wichtigsten politischen Persönlichkeiten im Römischen Reich geworden. Sowas war möglich. Wenn wir im Neuen Testament von Sklaven hören, sollten wir nicht immer die Negersklaven der Südsee vor Augen haben. Man konnte in Rom etwas als Sklave werden. Aber wer sich so aufgearbeitet hat, wer so von ganz unten gekommen ist, der hält sich und klammert sich auch gern an das, was er erreicht hat. Von ihm ist bekannt, dass er relativ sittenlos war. Er war mit mehreren Frauen verheiratet, Frauen aus königlichen Familien. Jetzt, wo er dort in Caesarea war, war er mit einer gewissen Drusilla verheiratet. Diese Ehe wurde ihm vermittelt von einem Zauberer aus Zypern, der in hohem Ansehen stand. Wir werden in einer späteren Bibelstunde noch auf diese Frau zurückkommen. Auch ist bekannt, dass der Felix manchmal ungeheuer hart gegen Gegner vorging und gemeine Intrigen gegen Leute startete, die an ihm irgendwas kritisierten. So hat zum Beispiel ein hoher Priester namens Jonathan seine Amtsführung etwas kritisiert. Daraufhin hat Felix einen Anschlag auf den hohen Priester organisiert. Vor einem solchen korrupten Politiker musste Paulus jetzt gerade stehen. Was könnte uns das sagen? Es wird in unserem Leben, wie bei Paulus, immer mal Situationen geben, wo man sich für das eine oder andere rechtfertigen muss. Das kann auf Arbeit, im Betrieb sein. Das kann in der Familie sein. Und dann wird es meistens auch jemanden geben, wie dem Felix, der hier so eine Art letztes Wort zu sprechen hat. Diese Person kann ein sehr feiner, angesehener, guter Mensch sein. Aber das ist nicht immer der Fall. Manchmal sind es korrupte Persönlichkeiten, vor denen wir uns rechtfertigen müssen. Aber wenn Gott es so geführt hat, dann dürfen wir wissen, wir sind letztlich nicht in der Hand dieses Menschen. Wir sind immer in der Hand Gottes. Auch wenn Felix ein brutaler Gouverneur war, ein hinterhältiger Mann teilweise, so ist er doch von Gott als Obrigkeit zugelassen. Im Römerbrief erklärt der Apostel Paulus, keine Obrigkeit gibt es, die nicht von Gott ist. Ob uns die herrschenden Leute gerade so gefallen oder nicht, Gott hat sie zugelassen. Und Paulus akzeptiert, dass dieser Felix jetzt sein Richter ist. Der Felix kündigt dann an, sobald die Ankläger von Jerusalem da sind, wird er einen Prozess durchführen. Das war ja seine Aufgabe. Und dann wird Paulus erst einmal eingesperrt, dort im Gefängnis in Caesarea. Nach 5 Tagen kommt es dann zum Prozess. Kapitel 24, Vers 1. Über 5 Tage zog herab der hohe Priester Ananias mit den Ältesten und mit dem Redner. Dieser Redner war ein Anwalt gewesen, Tertullus. Die erschienen vor den Landpfleger wieder Paulus. Paulus wurde natürlich dazugeladen. Und jetzt stehen diese Leute gegen ihn. Zuerst war er in den Händen des römischen Kommandanten von Jerusalem. Es war auch nicht der feinste Mensch, hat auch Fehler gemacht, aber hat Paulus das Leben gerettet. Letztlich hat Gott ihn an die Stelle gestellt. Paulus war immer in Gottes Hand. Dann stand er vor einem moralisch nicht sehr hochwertigen Mann, der aus kleinen Verhältnissen ganz groß geworden ist. Auch nicht gerade die schönste Type. Und jetzt steht er Feinden gegenüber. Sie denken, den Paulus haben wir in der Hand. Und wir haben jetzt erst einmal das Sagen. Die Ankläger durften ihre Sache vorbringen. Der Tertullus ist ein Anwalt. Und Anwälte sind das Reden gewöhnt und die wissen auch, wie sie Leuten um den Bart gehen können. Und so fängt er auch an, Vers 3. Dass wir im großen Frieden leben unter dir und viel Wohltaten diesem Volk widerfahren durch deine Fürsichtigkeit, allerteuerster Felix. Das nehmen wir an allen Wegen und allenthalben mit viel Dankbarkeit an. Auf dass ich aber dich nicht zu lange aufhalte, so sagt dieser Anwalt, bitte ich dich, du wollest uns kürzlich hören nach deiner Gelindigkeit. Wisst ihr, das ist alles so Schmalz. Der möchte einen guten Eindruck machen, möchte einen guten Start haben bei ihm und dann schmiert er ihn Honig um den Bart. Mit solchen Schönrednern hat man manchmal zu tun, und manche Obrigkeit lässt sich von denen auch gerne einwickeln. Nachdem er sich aber so eingeschmeichelt hat, bringt er seine haltlosen Unterstellungen und Vorurteile gegen Paulus vor. Wäre der Felix ein unwissender Mensch gewesen, wäre er sicherlich in diese Fallen reingegangen. Von Vers 5 bis 7 wird die Anschuldigung genannt. Wir haben diesen Mann gefunden, schändlich. In der Ursprache steht so viel ein Mann wie die Pest. Und der Aufruhr erregt allen Juden auf dem ganzen Erdkreis und allen und einen der vornehmsten der Sekten der Nazarener. Und auch versucht hat, den Tempel zu entweihen, welchem wir auch griffen und wollten ihn gerichtet haben nach unserem Gesetz. Aber Lysias, der Hauptmann, kam dazu und führte ihn mit großer Gewalt aus unseren Händen. Der Anwalt stellt das in einem Licht dar, das den Felix in die Irre führen soll. Er sagt hier sehr deutlich, hier ist ein ganz schäbiger Mann, der Paulus. Er ist ein Mann wie die Pest. Überall wiegelt er die Juden auf den ganzen Erdboden. Überall treibt er sich rum und hetzt. Er ist einer der Führer einer Sekte.
Sekt hat ja immer so ein bisschen den Klang eines schwierigen Geheimvereins. Er hatte vor, den Tempel in Jerusalem zu entweihen. Und ihr wisst, wie sensibel diese Sachen mit dem Tempel eigentlich sind. Wir wollten uns um den Mann selbst kümmern als Juden. Hier sagt der Anwalt nicht, wir wollten ihn töten, wie es ja eigentlich der Wahrheit entsprach. Wir wollten nach unserem Gesetz mit ihm verfahren. Nun ja, das bringt er raus. Und dann ist dieser Satz dabei, er ist ein Vornehmer der Sekte des Nazarener. So nannte man wohl die Christen Sekte des Nazarener. Zu dem Wort Sekte wäre viel zu sagen. Uns wird ja auch manchmal so gesagt, das ist eine Sekte. Sekte, das klingt so geheimnisvoll, die wissen was und die machen was, was wir nicht genau wissen. Es sind geheimnisvolle Einzelgänger. Das steckt dahinter. Aber der Felix wusste ein bisschen mehr über die Christen, das wird später in dem Wort noch deutlich. Was ist eine Sekte? Uns wird das ja manchmal auch so ein bisschen nachgesagt. Lange Zeit hatte man ziemlich klare Maßstäbe, was Sektierer sind, nämlich Ketzer, Irrlehrer. Und sie waren vor allen Dingen daran zu erkennen, dass sie nicht Jesus allein als unseren Heiland akzeptierten, sondern irgendeine Person neben ihn stellten, einen Propheten, einen Apostel, zum Beispiel die Neuapostolischen. Oder dass sie die Bibel nicht als alleinige Offenbarungsquelle der Wahrheit anerkannten. Zum Beispiel die Mormonen, das Buch Mormon neben der Bibel. Oder dass sie in extremer Weise eine Sonderlehre in den Mittelpunkt schoben. In dieser Weise konnte man das Wort Sektierer immer ziemlich gut beurteilen. Wer Jesus als Heiland betrachtete, wer auf dem Boden der Bibel stand und wer keine Nebenlehre ins Extrem formulierte, das war ihm kein Sektierer. Heute wird das Wort Sekte ohne jeden theologischen Hintergrund benutzt. Es ist einfach nur noch eine Diskriminierung. Wenn heute jemand als Sektierer bezeichnet wird, will man ihn verächtlich machen, diskriminieren und ausschalten. So ähnlich hatte es dieser Anwalt auch vor. Die mitgebrachten jüdischen Priester unterstützen das alles. Vers 8 und 9 redet davon. Und Paulus war schäbig angeklagt. Paulus in den Händen zuerst des Kommandanten von Jerusalem, dann des Felix und jetzt der Ankläger, die es mit der Wahrheit nicht so genau nahmen. Alles das kann auch dir heute unter anderem Vorzeichen passieren, dass man dich verleumdet, dass man dir das Wort im Munde verdreht, so wie es dieser Anwalt gemacht hat, dass man dich schäbig darstellt. Wie verhältst du dich dann? Wirst du ausfällig? Bist du verzweifelt? Das alles brauchst du nicht. Du darfst wissen, du bist in Gottes Hand. Jesus wusste ja, dass wir Christen in solche Situationen kommen werden. Im normalen persönlichen Leben, aber auch um des Glaubens willen. Er sagte Matthäus 10, Vers 19 einmal, wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Der Herr wird sich unserer annehmen und wird uns helfen. Der Gouverneur gibt den Paulus den Hinweis, jetzt darfst du dich äußern. Vers 10 beginnt Paulus sich zu verteidigen. Paulus aber, da ihm der Landpfleger winkte, zu reden antwortete, dieweil ich weiß, dass du in diesem Volk von vielen Jahren ein Richter bist, will ich unerschrocken mich verantworten. Paulus ganz anders wie dieser Anwalt, der macht keine lange Vorrede, er versucht sich auch nicht lieb Kind zu machen, sondern er sagt, du bist der Verantwortliche und ich werde deutlich und klar reden. Und dann bringt Paulus Fakten. Ja, wieso soll ich Leute aufgehetzt haben? Ich war doch nur 12 Tage in Jerusalem, sagt er im Vers 11. Denn du kannst erkennen, dass es nicht mehr als 12 Tage sind, dass ich bin hinauf gen Jerusalem gekommen. Und warum bin ich hingegangen? Um anzubeten. Aus keinen anderen, wesentlich anderen Grund. Auch haben sie mich Auch haben sie mich nicht gefunden im Tempel, mit jemandem reden oder einen Aufruhr machen. Das alles hat's nicht gegeben. Es sind Unterstellungen, die dieser Anwalt mir nachsagt. Wir müssen bei der Wahrheit bleiben, dürfen keine Dinge dazu machen. Und das sollte bei jeder Anschuldigung sein. Aber dann kommt er auf den Punkt. Das bekenne ich dir aber, dass ich nach diesem Wege, den sie eine Sekte heißen, diene also dem Gott meiner Väter. Und er macht hier deutlich vom Vers 14 an, dass er denselben Glauben wie alle anderen Juden hat. In einer bestimmten Weise. Das Wort Sekte kommt nämlich auch von dem Wort Sektor. Ich gehöre weiter zum Volk Israel und ich diene dem Gott, den schon meine Väter gedient haben. Und ich erkenne das an, was die Propheten gesagt haben und was Mose gesagt hat. Ich bin auf den alten Glaubensweg, den unsere immer gehabt haben. Und nach Jerusalem bin ich gekommen, um dort Unterstützung zu geben. Almosen für die, die arm waren. Er schildert dann, wie alles sich entwickelt hatte. Er schildert, dass es Feinde von ihnen waren, die ein Getümmel ausgelöst haben von Vers 18 gegen ihn. Und sie hatten aber nichts Unrechtes an ihn gefunden. Und er schildert auch, dass er vor dem Hohen Rat gestanden hat, wo man ihn schäbig behandelt hat, unter anderem der mitgereiste hohe Priester. Aber sie konnten auch nichts gegen ihn finden. Es ging nur um eine einzige Sache, Vers 21 erwähnt das, um die Frage der Auferstehung der Toten. Felix, ist klar, dass hier der Apostel Paulus nicht das Geringste getan hat, was man als kriminell oder bestrafungswürdig hatte. Felix hat im Grunde im Kopf dasselbe Urteil wie der aus Jerusalem. Paulus kann nach unseren Gesetzen nicht verurteilt werden. Felix war ein Aufsteiger, das habe ich ja schon gesagt. Aber er hat jetzt ein Problem. Paulus ist ein römischer Bürger, er muss ihm den Schutz geben, der ihm zusteht. Spätestens, wenn ein falsches Urteil gegen Paulus dann überprüft würde, vielleicht sogar in Rom, diese Möglichkeit hatten römische Bürger, dann hätte er große Probleme gekriegt. Auf der anderen Seite war er aber auch für Frieden im Land verantwortlich. Und er musste sich mit den Juden entsprechend verhalten. Und deswegen konnte er sich nicht mit den zu stark hinter Paulus stellen. Ich lasse eine Auslegung. Als Felix sich den Fall angehört hatte, sah er sich in einem Dilemma. Er wusste genug über den christlichen Glauben, um zu entscheiden, wer hier recht hatte. Der vor ihm stehende Gefangene hatte sich offensichtlich keines Vergehens gegen römische Gesetze schuldig gemacht. Doch wenn er das vor Paulus zugeben würde, würde er den Zorn der Juden gegen sich heraufbeschwören. Vom politischen Standpunkt aus war es wichtig, dass er ihre Gunst behielt. Jetzt wollte er auf beiden Seiten mehr oder weniger Wasser tragen. Das konnte er aber nicht. Und jetzt flüchtet er sich in eine Ausrede. Er sagt, ich kann im Augenblick hier das nicht so richtig entscheiden. Die einen sagen dies, die anderen sagen das. Ich muss warten, bis Lysias, der oberste Offizier aus Jerusalem, mal herkommt. Und dann werde ich diese Sache endgültig entscheiden. Was er macht, ist die Sache auf die lange Bank schieben. Das war seine Methode. Er war nicht so, dass er das Recht durchsetzte. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Du wusstest, dir spielt man übel mit. Und jeder wusste auch, dass du im Recht bist in einer Sache. Vielleicht zu Hause in der Familie, vielleicht im Betrieb. Und dann kommen Leute und verleumden dich und du stehst da ganz allein. Der Apostel Paulus wusste, ich bin in Gottes Hand. Auch wenn ich vor so einem seltsamen Wackelkandidaten bin, wie diesen römischen Gouverneur.
der hier einfach das Recht nicht durchsetzt. Ich bin letztlich in Gottes Hand. Nachdem diese Verhandlung zu Ende ist, gibt der Felix den Soldaten den Auftrag, gebt dem Paulus ein paar Freiheiten, dass er Besuch empfangen darf, dass ihm seine eigenen Leute helfen können dort im Gefängnis. Vers 23. Er befahl aber dem Unterhauptmann Paulus zu behalten und lassen Ruhe haben und dass er niemanden von den Seinen wehren sollte, also abwehren sollte, ihn zu dienen. Er erleichtert also die Strafe des Paulus etwas, aber Felix entscheidet sich nicht, an die Seite der Gerechtigkeit zu treten. Manchmal erlebt man sowas. Wie kann man das als Kind Gottes durchstehen, wenn einem keine Gerechtigkeit getan wird? Der Apostel Paulus sagt einmal, durch Ehre und Schande, durch gute Gerüchte und böse Gerüchte beweisen wir uns als Diener Gottes, damit niemand unser Amt verlästern kann. Im 2. Korinther Kapitel 6, Vers 3 und Vers 8 wird das sehr deutlich gemacht. Selbst im Gefängnis, selbst in Aufruhr, überall beweisen wir uns als Diener Gottes. Bist du in der Lage, dem Herrn keine Schande zu machen, wenn sie dir das Leben schwer machen? Vielleicht bist du in so einer Situation, dass dir Menschen das Leben schwer machen. Dann halte dich an den Herrn Jesus fest. Du bist doch in seiner Hand. Nur äußerlich war Paulus in der Hand, in Jerusalem von dem Kommandanten, in Caesarea von Felix, während der Verhandlung in den Händen der Intriganten, die ihn dort anklagen. Er war immer in der Hand Gottes. Wenn du weißt, seine Hand trägt mich, dann brauchst du nicht vor Menschen zu zittern. Wenn du auf den Knien bist, kannst du vor Menschen stehen. Das las ich mal vor einiger Zeit. Paulus konnte gerade stehen für die Sache Gottes, weil er immer wieder vor Jesus auf den Knien war. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, hab Dank, dass du dem Paulus hast so weise gemacht. Hab Dank, dass er all den Anschuldigungen widersprechen konnte und auch Recht behielt. Dass jeder es wahrnehmen konnte, dass Paulus kein Übeltäter ist. Herr, du siehst auch unser Leben, du siehst unser Schicksal, du weißt, wie es jeden Einzelnen von uns geht. Du weißt, wo wir manchmal auch schlecht behandelt werden. Bitte lass uns da immer wieder getrost sein, dass wir in deiner Hand stehen. Hab Dank jetzt für dein Wort, dass du uns beistehst. Und es gibt sicherlich noch vieles, was einige auf den Herzen hätten. Wir wollen alles jetzt zusammenfassen in den Gebet, Herr Jesus, was du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, heb dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen. Lasst uns zum Schluss noch gemeinsam das Lied singen, Segne und behüte. Es steht im Gemeinschaftsliederbuch unter der Nummer 735 und im geistlichen Liederschatz unter der Nummer 282.
Thank you.
Ich wünsche euch noch einen gesegneten Tag und lade euch ein, auch in der nächsten Woche wieder Gast bei der Bibelstunde zu sein. Und wer es einrichten kann, der kann unter der gleichen Telefonnummer oder auch im Internet unter www.gemeinschaft-meckenheim.de die Sonntagspredigt der Gemeinschaft mithören. Der Herr segne euch.